Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 35. Olaf Scholz, der Auferstandene. Von Andreas Heudenborchers aus Stern Nummer 38 vom 16.09.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Am Sonntag nächster Woche entscheidet sich, wer auf Angela Merkel im Kanzleramt folgen wird. Wer kommt da auf uns zu? Der Stern zeichnet dichte Porträts der drei Bewerber. Der Favorit ist einer, mit dem niemand gerechnet hatte. Ein sonniger Dienstag im September. Es ist einer dieser herrlichen Tage, an denen der Sommer sich noch einmal aufbäumt, der Herbst aber schon in der Luft liegt. Ein Tag des Übergangs. Für Olaf Scholz ist es ein guter Tag, aber das ist nichts Besonderes, nicht mehr. Milde Luft strömt durch das geöffnete Fenster im Chefbüro des Finanzministeriums. Scholz hat das Jackett über die Lehne gehängt, er signiert noch schnell eins der roten Wahlplakate mit seinem Konterfei, das ihm eine Mitarbeiterin hinhält, und setzt sich an den Kopf des Besprechungstischs. Akkurat gestutztes Resthaar, kein Gramm Fett auf den Rippen, an den Augenrändern reichlich Lachfalten, die davon zeugen, dass er morgens wohl doch keine Kanne Leichenbitter trinkt, um über den Tag zu kommen. Alles in allem, Olaf Scholz, der von sich sagt, ihn strenge eigentlich nichts an, wirkt an diesem Nachmittag unangestrengt, irgendwie sehr zufrieden. Mit sich, mit der Welt und mit den Umfragen. Ausnahmslos führt die SPD inzwischen vor der Union und Scholz deutlich vor seinen Mitbewerbern. Der Erfolgreiche muss Gelassenheit nicht spielen, er strahlt sie aus. Scholz kommt gerade aus dem Bundestag. Angela Merkel hat in der Generaldebatte für ihre Verhältnisse vehement vor Rot-Grün-Rot gewarnt und für Armin Laschet geworben. Es ist eine Richtungsentscheidung und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Ihr Vizekanzler hat danach einfach den Zusammenhalt der großen Koalition in Zeiten der Pandemie gelobt. Einen schönen Dank für die Zusammenarbeit, auch an Sie, Frau Dr. Merkel. Punkt für ihn. Cool kann er. Scholz gab sich kanzlerhafter als die Kanzlerin. Er führt seinen ganzen Wahlkampf als quasi Amtsinhaber. Herr Scholz, wann haben Sie zuletzt gedacht, boah, bin ich gut? Schon lange nicht mehr. Echt nicht? Nein, das hilft einem doch nicht weiter. Man muss kein Stoiker sein, aber es empfiehlt sich die philosophische Haltung der Stoer. Bedenke, wer du bist. Nur, wer ist eigentlich dieser Olaf Scholz? Geboren 1958 in Osnabrück, aufgewachsen in Hamburg, verheiratet, kinderlos. Zivilberuf Rechtsanwalt. Seit gefühlten Urzeiten in der Politik, der sich anschickt, 9. Bundeskanzler dieser Republik zu werden. Kennen wir ihn? Die Antwort ist leicht und schwierig zugleich. Leicht, weil eine öffentliche Figur wie Scholz sich im Laufe der Jahrzehnte durchaus kenntlich macht. Man kann einem ja nicht dauerhaft entgehen, der SPD-Generalsekretär war, Arbeitsminister, Hamburger Bürgermeister und Vizekanzler. Wie er wirkt und wirken will, wie er agiert, welche Entscheidungen er trifft, welche Fehler er macht und wie er damit umgeht. Die wichtigste Währung eines Wahlkämpfers sei Authentizität, hat Politikberater Frank Staus mal gesagt. Und Scholz sei so lange dabei, dass man sicher sein kann, das, was man sieht, ist auch Olaf Scholz. Die Antwort ist aber auch schwierig, weil man eben nicht alles sieht. Weil, was sein gutes Recht ist, der Politiker Olaf Scholz einen hohen Schutzwall um die Privatperson Olaf Scholz errichtet hat. Was er preisgibt, ist sorgfältig verlesen. Dass er seine Frau liebt, dass die ihn zum Laufen animierte. als er zu verfetten drohte, dass er gern wandert, rudert, kocht, Königsberger Klopse und lange schläft. Daneben hält er sich weitgehend verborgene Leidenschaften, wie andere Menschen eine Zweitwohnung für die Geliebte. Er interessiert sich für Literatur, Kino und Kunst, fährt zu Documenta nach Kassel, hatte die neuesten In-Filme gesehen, bis die Kinos wegen Corona schlossen. Zuletzt Birth of the Cool, über Miles Davis. Und er kann so kenntnisreich über Musil und die Manns. Thomas wie Heinrich reden wie kaum ein anderer Politiker. Zudem hat er ein Faible für flotte Autos. In seiner Garage steht ein BMW X1, Diesel, natürlich rot, 177 PS. Er hat ihn 2009 gekauft und Vollgas gegeben, wo es erlaubt war. Fahren darf er ihn als Finanzminister nicht mehr. Sicherheitsgründe. Hilfestellung von außen auf der Spurensuche? Darf man nicht erhoffen. Britta Ernst, Bildungsministerin im Land Brandenburg, spricht grundsätzlich nicht über ihren Gatten. Der alte WG-Kumpel Andreas, mit dem er zu Studententagen die Vier-Zimmer-Wohnung in der Altonaer Altstadt teilte, deren Mieter Scholz heute noch ist, zieht es vor zu schweigen. Seine Brüder Jens und Ingo, renommierte Mediziner und IT-Unternehmer, die drei haben sich versprochen, nicht übereinander zu reden. Das Private soll nicht politisch missbraucht werden können. Die Eltern, seit vielen Jahren getrennt, bleiben eh außen vor. Zum Glück war seine Lehrerin an der Grundschule Groß-Lohering im Hamburger Osten noch sehr jung, als sie Olaf Scholz Klasse unterrichtete. Annegret Rolfs war Mitte 20. Es war ihr zweites Dienstjahr. An die ersten Schüler erinnert man sich auch nach langer Zeit. An Olaf Scholz erinnert sie sich besonders gut. Ein molliges, eher bedächtiges Kind mit einer 3 in Sport. Dass er sich so verändert, diesen Ehrgeiz und diese Zielstrebigkeit entwickelt, hätte ich damals nicht erwartet, erzählt sie. Die Scholzens lebten am Wiesenredder in Rahlstedt, in einem der wenigen Bungalows des Stadtteils, den man heute Problembezirk nennen würde, drumherum sozialer Wohnungsbau. Mutter Hausfrau, der Vater Generalvertreter für Falke-Strümpfe. Man sieht, ob Kinder ein vernünftiges Frühstück kriegen, sagt Annegret Rolfs. Bei Olaf sah man es auch an der Kleidung, an den Manieren und wie er sich äußerte. Eines Montagmorgens schlich Olaf an ihrem Pult herum und sie fragte, was los sei. »Ein Unfall auf der Autobahn«, erzählte der Kleine, auf dem Rückweg von einem der regelmäßigen Ausflüge der Familie an die Ostsee nach Scharbeutz. »Ein Dammwild ist uns ins Auto gelaufen.« »Dammwild? Nicht Reh? Dammwild.« Das Kind Olaf klang bereits ein wenig wie der erwachsene Scholz, der heute mehr als ein halbes Jahrhundert später ein Übriggebliebener ist, letzter einer langen Reihe von Hoffnungsträgern der SPD. Es bedurfte einer schmerzhaften Abfuhr, damit er in die Nähe des Kanzleramtes kommen konnte. Beim Mitgliederentscheid über die Parteispitze zog die der Großen Koalition müde Basis Ende 2019 den Politopa Norbert Walter Borjans und die Hinterbänklerin Saskia Esken dem Vizekanzler und Finanzminister vor. Der Verschmähte durfte das als Grundsatzurteil vor allem des linken Teils der SPD verstehen, gegen sich und seinen visionsarmen Kurs des reinen Pragmatismus. Olaf Scholz Parteichef? Niemals. Aus heutiger Sicht muss man sagen, es war ein Sieg durch Niederlage. Oder wie der Marx-geschulte Scholz sagen würde, es hat dialektisch funktioniert. Ein SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat Scholz wäre von einer rebellischen Parteilinken demontiert worden. Nach der Schlappe hat er das gemacht, was er immer gemacht hat nach Rückschlägen. Er hat kurz überlegt, ob er hinschmeißen soll und befunden, dass es das nicht wert ist. Er hatte ja auch früher weitergemacht, wenn er auf Parteitagen mal wieder mit einem Ergebnis gewählt worden war, das jeder andere als Aufforderung verstanden hätte, das weiterzusuchen. Er hatte weitergemacht, nachdem das G20-Treffen in Hamburg aus dem Ruder gelaufen war. Er machte auch jetzt weiter. Er scheitert nie ganz. Er scheitert als Scholz, schrieb die Taz, einst in einem Mix aus Boshaftigkeit und Bewunderung über seine Nehmer- und Steherqualitäten und die Kunst, aus Elefanten Mücken zu machen. Dann kam Corona. Und Scholz korrigierte mit Wurms und Bazooka und einem beherzten Griff in die Staatskasse seinen Ruf als verbohrter Sparkommissar. So fanden in der Not SPD und Scholz zusammen. Das Wahlprogramm ist einen Tacken linker, als es unter einem Parteichef Scholz geworden wäre. Ein Vertrauter. Aber er hätte nicht kandidiert, wenn er nicht committed hätte mit dem, was im Programm steht, sagt Parteivize Kevin Kühnert. Die nötige Flexibilität beim Verfolgen der geraden Linie gehört zum Repertoire des Dialektikers Scholz. Herr Scholz, was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Wie wir die Sache angegangen sind. Früh sagen, wer der Kandidat ist, die Partei geschlossen halten und ein zuversichtliches Programm. Die Wählerinnen und Wähler studieren uns genau. Die wollen wissen, ob sie uns das Land anvertrauen können. Vor allem sie werden studiert, nicht so sehr die SPD. Und das ist auch gut so. Das passt beides gut zusammen. Da muss sich niemand Sorgen machen. Rückblende, 2015. Die SPD ist mal wieder im Unreinen mit sich und der großen Koalition. Zankt und streitet permanent, sodass der selbst in vertraulichen Gesprächen eisern loyale Scholz auf die Frage, ob er seiner Partei gern mal eine reinhauen würde, auf offener Bühne mit einem grinsenden Ja antwortet. Im Helmut-Schmidt-Zimmer seiner Landesvertretung in Berlin referiert der Hamburger Bürgermeister zu dieser Zeit, wie es besser ginge, wie er es machen würde. Kurz zuvor hat er zum zweiten Mal souverän die Wahl in Hamburg gewonnen. Verlässlichkeit, Leadership, Geschlossenheit, Pragmatismus, Vernunft, langer Atem. Das sind die Schlüsselworte. Scholz entwirft die Blaupause für den Wahlkampf, den er heute, 6 Jahre später, führt. Ich werde nie den Satz von Clinton im TV-Duell mit Bush vergessen. I'm ready to go to war, sagt er. Das ist der Regierungsfähigkeitsnachweis. Das muss man uns dauerhaft und tief abnehmen. Er sagt, im Programm darf nicht stehen, dass die Leute sich fragen, was ist das denn? Die Partei sollte sich nicht aufführen wie jemand, von dem man nicht regiert werden möchte. Und zum Kandidaten. Wichtig ist, dass die Leute sagen, wenn der dran ist, fühle ich mich gut, auch wenn's schwer wird. Dass mit der eigentlich nur Olaf Scholz gemeint sein kann, musste er nicht eigens betonen. Es ist ein Rätsel, woher dieser Mann den unerschütterlichen Glauben an sich nimmt. Aber vielleicht kein unlösbares. Was ist Liebe genau für Sie, Herr Scholz? Liebe zwischen zwei Menschen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das empfinde ich als das Größte. Das hat auch Vorrang vor allem anderen, auch vor öffentlichen Ämtern. Ich wäre ein anderer Mensch ohne meine Frau. Das bezieht sich mutmaßlich nicht nur auf Ihre Figur. Nein, nicht nur auf die Figur. Ich vermute jede Nachfrage erübrigt sich. Ja. Wann haben Sie sich kennengelernt? Kurz vor meinem 25. Geburtstag, da sind wir ein Paar geworden. Von ferne angeschmachtet hatte ich sie schon länger. Ende der Auskunft. Mehr gibt es nicht. Allenfalls Olaf Scholz antworten. Grob auskunftsfrei. Er hat früh eine einschneidende Entscheidung getroffen. Keine Kinder. Kinder benötigen Zeit. Und Zeit ist ein zu rares Gut bei zwei Menschen, die sich der Politik verschrieben haben. Britta Ernst und er hatten einen Deal. Sie macht Hamburg, er macht Bund. Ernst kam 1997 in die Bürgerschaft, Scholz ein Jahr später in den Bundestag. Damit begann eine lange Zeit der Pendelei. Als Generalsekretär fuhr er unter der Woche abends oft noch mit dem Zug nach Hamburg, um mit ihr in die Spätvorstellung zu gehen. Frühmorgens ging es zurück nach Berlin. Seit 3 Jahren leben sie in Potsdam. Nach 20 Jahren wieder dauerhaft zusammen in einer Stadt. Die Havel ist ganz nah. Das Wasser erinnert ihn ans geliebte Hamburg, wo in der Altonaer Wohnung noch all seine alten Bücher stehen. Die blauen Marxbände oben rechts auf dem Regal, von außen durchs Fenster gut zu sehen. Als Bildschirmschoner hat er ein Bild vom Zusammenfluss von Havel und Elbe geladen. Gestern und heute. Irgendwo schlummert auch ein Romantiker in Olaf Scholz. Der Deal zwischen Britta Ernst und ihm platzte 2011. Die sieche Hamburger SPD hatte Scholz als Notretter geholt. Er richtete die Partei auf und gewann die absolute Mehrheit. Unter jedem anderen wäre sie mindestens Schulsenatorin geworden. Aber unter ihm, das ging nicht. Zu einem Freund sagte er, »Die müssen im Kabinett über mich lästern können, wenn ich mal nicht dabei bin.« Britta Ernst musste ausweichen, erst nach Berlin, dann als Bildungsministerin nach Kiel, schließlich nach Brandenburg. Man könnte sagen, die größte Karrierebremse für Britta Ernst war zumindest zeitweise Olaf Scholz. Eine traumatische Erfahrung. Wüsste man nicht, dass er schon als Juso-Vize in den 80er Jahren früh eine Quotierung für Posten bei der Parteijugend durchgeboxt hat, man könnte seinen demonstrativen Feminismus vulgärpsychologisch auch als eine Art persönlicher Wiedergutmachung deuten. 1997 waren die beiden auf dem Kilimandscharo. 5.895 Meter hoch. Nicht ganz der 8.000er, mit dem Joschka Fischer das Kanzleramt vergleicht. Aber schon ein Wort. Erst auf dem Flug las Scholz ein bisschen mehr über den Aufstieg und dachte, was hast du getan? Es war dann doch nicht so schwer. Das wichtigste Wort, das mir in Erinnerung ist, ist Paul, Paul. Langsam, langsam. Man müsse gemächlich gehen und sich an die dünne Luft gewöhnen. Auf den letzten 500 Metern kehrten einige um. Das hat was mit Glück, Physis und der Tatsache zu tun, dass man sich mental vorbereitet und ein bisschen was abkann. Paul, Paul. So ist er auch den 8000er Kanzleramt angegangen. Juni, auf einem Flug nach Washington. Die SPD lag in den Umfragen festbetoniert bei 15-16%. Journalisten fragten, Scholz antwortete lächelnd den einen Satz wie ein Mantra. »Ich werde Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.« »Wie wollen Sie das schaffen?« »Ich werde Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.« »Aber Ihre Chancen sind doch, ich werde Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.« Sicher, jeder Wahlkämpfer braucht diesen Tunnelblick. Nicht ablenken lassen, rechts und links nichts sehen. Sonst schaffe man es morgens nicht mehr aus dem Bett, hat Oskar Lafontaine nach seiner Niederlage 1990 gesagt. Auch deshalb wirken die Marschierer auf der Verliererstraße bis zum Ende so unverzagt. Aber keinen hat man in den kargen Monaten je so fröhlich darüber hinweggleiten sehen wie Olaf Scholz, dem der liebe Gott gleich 2 extra Portionen Selbstbewusstsein mitgegeben hat. Als einer, der so viel einstecken und aussitzen musste, der seine Vergangenheit als DKP-nahe Stamokap-Juso abgestreift hat, Schröder überstanden hat, die Agenda 2010, SPD-Parteitage, G20, Wirecard und Cum-Ex samt Untersuchungsausschüsse. Als einer, der als Junge sein wollte wie Winnetou und als junger Mann seine Kriegsdienstverweigerung ernsthaft mit der Lektüre von Karl May, richtig gelesen, May, nicht Marx, begründete und damit sogar durchkam. Als so einer muss man im Laufe der Jahre wahrscheinlich das Gefühl der Unverwundbarkeit entwickeln und den Glauben, dass am Ende der Gute gewinnt. Und falls es am Ende doch nicht reichen sollte fürs Kanzleramt, dann wird er sich mit einem Satz trösten, den er damals, 2015, in der Hamburger Landesvertretung auch gesagt hatte. Man kann alles richtig machen und es hilft einem nichts. Annalena Baerbock, die Hochgeflogene, von Jan Rosenkranz. Für die einen ist sie Hoffnungsträgerin, trotz allem. Für andere eine Zumutung, wegen allem. Dazwischen gibt es wenig Raum. Die Kanzlerkandidatin der Grünen polarisiert. Man muss es sich vorstellen können, alles muss im Kopf sein. Das Rennen, der Kampf, der Sieg. Als ehemalige Leistungssportlerin weiß Annalena Baerbock, dass die erste Voraussetzung, ein Ziel zu erreichen, die Fähigkeit ist, es sich vorstellen zu können. Ich, Kanzlerin. Klar kann ich dieses Land führen. Klar kann ich Putin oder den Taliban Paroli bieten. Das muss man erst mal bringen, ohne wie Astrid Lindgrens Lotta aus der Krachmacherstraße zu wirken. Die kleine Lotta sagt auch jedem, klar kann ich Rad fahren, und schiebt dann immer leise im Geheimen nach. Kann Annalena Baerbock Kanzlerin? Und zwar nicht nur in der eigenen Vorstellung. Seit 5 Monaten steht diese Frau unter Dauerbeobachtung. Vermessen, gewogen und ja, auch das, zerlegt. Permanent beleuchtet und betrachtet. Doch was man sieht, hängt immer vom Blickwinkel ab, vom Standpunkt des Betrachters. Sie, die erste grüne Kanzlerkandidatin, ist die Hoffnung ihrer Partei. Trotz allem, noch immer. Für andere ist sie eine Zumutung, wegen allem, schon immer. Und zwischen beiden Perspektiven, so scheint es, gibt es nur wenig Raum für anderes. Baerbock blickt in die Kameras und Gesichter von einem Dutzend Hauptstadtjournalisten, die sie in dieses Naturschutzgebiet nördlich von Berlin gelockt hat. Vordergründig will sie mit ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck ihr Klimaschutz-Sofortprogramm präsentieren. Natürlich ist das ein Vorwand. Die Presse soll endlich über Programme statt Pillepalle berichten. Ihre Forderung nach einem Klimaschutzministerium schafft es an diesem Abend immerhin in die Tagesschau. Im Netz aber sorgt ein Videoschnipsel für hohe Klickzahlen, gefilmt am Rande des Moors, in dem Baerbock die umstehenden Bäume verbal vom Landkreis Barnim in den Oderbruch verlegt. Na klar, Pillepalle. Aber weil es wirkt, als wüsste sie nicht, wo sie ist, Futter für Anhänger dieser populären Perspektive. Sie kann es einfach nicht. Es ist diese Skepsis, die von Anfang an ihre Kandidatur begleitet. Eine Frau von 40 Jahren, zweifache Mutter, nicht mal Bürgermeisterin gewesen, reicht das fürs mächtigste Amt der Republik? Es war der 19. April, als Robert Habeck einen Schritt zurücktrat und sagte, »Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.« Es lag beides in diesem Satz, Verheißung und Drohung. Es ist jetzt deine Bühne, du musst sie ausfüllen, das grelle Licht aushalten, die Hitze, vermassle es nicht. Es steht zu diesem Zeitpunkt außer Frage, Annalena Baerbock ist ein politisches Ausnahmetalent. Niemand, auch nicht bei den feministischen Grünen, wird einfach so auf den Schild gehoben. Dabei ist sie keine Rampensau. Ich würde lügen, sagt Martina Kronau, wenn ich behaupten würde, ich kann mich genau daran erinnern, wie sie 1998 im Unterricht war. In 40 Jahren als Lehrerin für Deutsch und Politik an der Humboldt-Schule Hannover habe sie sicher 20.000 junge Menschen an sich vorbeiziehen sehen. Eine von ihnen war Annalena Baerbock. Sie hatte Politik bei ihr, der Alt-68erin, wie sie sich selbst nennt. Aber die Lehrerin hat sie nur deshalb im Gedächtnis behalten, weil Jahre später deren jüngere Schwester angeboten hatte, dass Annalena mal einen Vortrag halten könne. Die Europawahlen standen an und Baerbock machte gerade ein Praktikum in Brüssel. Die Schüler hätten an diesem Vormittag von ihr mehr gelernt als bei manchen Kollegen in einem Monat, sagt Frau Kronau und schwärmt weiter von ihrer souveränen, lebhaften Art zu sprechen. Heute habe sie das ganz verloren. Sie wirke verunsichert, fast verschreckt, hat Frau Kronau festgestellt und beschlossen, ihr zu schreiben. Sie soll sich nicht alles gefallen lassen, auch nicht von Journalisten, die ihr frech kommen. Der Frau Hassel hätte ich mal ordentlich ins Bein gebissen, sagt Frau Kronau. Sie meint Tina Hassel. Die ARD-Journalistin hatte Baerbock in einem Interview gefragt, was sie ihren Kindern später einmal sagen wolle, wenn die Klimakatastrophe da ist, nur weil sie damals ihre Wahl vergeigt hat. Es war keine Frage, es war eine Gemeinheit. Ein paar Tage nach diesem Interview ist allein bei der Erwähnung des Namens Hassel zu spüren, wie unangenehm Baerbock die Erinnerung ist. Sie versinkt in den grünen Polstern ihres grünen Doppeldeckerbusses. Die Kandidatin hat zum Gespräch in der Lounge Platz genommen, oben ganz vorn. Es ist neben der Fahrerkabine der einzige Ort, der einen ungetrübten Blick auf die deutsche Wirklichkeit erlaubt. Wegen der grünen Klebefolie herrscht im Rest des Busses nur Schummerlicht. Merkwürdig beklemmend als Setting für eine wochenlange Tour durch Deutschland, die jederzeit eine Reise in die Tiefen des eigenen Ichs werden kann. Frau Baerbock, wenn Sie in einer Zeitmaschine an den Jahresanfang zurückreisen könnten, welchen Rat würden Sie Ihrem alten Ich geben? Baerbock überlegt eine Weile, dann noch eine, dann sagt sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Pause. Und muss es ausgerechnet jetzt noch ein Buch sein? Dieses Buch, die Plagiate. Ausgerechnet in der Woche dieses Sturms war Baerbock im Urlaub. Ein paar Tage Ausspann mit Mann und den Töchtern Luna und Mila an der Schlei, oben in Habeckland. Sie hatten sich zu Weihnachten ein aufblasbares Stand-up-Paddleboard geschenkt, das sie zu Wasser lassen wollten. Es war abgemacht, dass Mama nicht ans Handy geht, keine Nachrichten liest. Ging nicht. Es war schlimmer als die nachgemeldeten Zahlungen, schlimmer als die Fehler im Lebenslauf, sagt einer aus der Parteizentrale. Noch verheerender als die Plagiate selbst wirkte die Reaktion darauf. Rufmord, brüllten die Grünen. Rufmord? Waren sie so weit gekommen, das Offensichtliche zu leugnen? Ausgerechnet Annalena, die Überkorrekte. So nennt sie jemand, der sie Anfang der 2000er erlebt hat als Praktikantin, später Mitarbeiterin bei der grünen Europaabgeordneten Elisabeth Schröter aus Brandenburg. Fröhlich, fleißig, fehlerfrei. So sei Baerbock gewesen, sagt die Person, die nur spricht, wenn man verspricht, dass ihr Name unerwähnt bleibt. Dabei hat sie nur Freundliches zu berichten. Für alle Mitarbeiterinnen galt, egal was man abgab, Vorlagen, Texte, man bekam sie immer komplett rot angestrichen zurück. Alles korrigieren. Außer bei Annalena. Ein Änderungsantrag für den Agrarausschuss, eine Broschüre zur Antidiskriminierungsrichtlinie. Sie schüttelte das einfach aus dem Ärmel, das habe ich bewundert. Schröter hat später erzählt, das hat nicht jeder ausgehalten, aber mit Annalena ging es sehr gut. Schon nach einer Woche habe sie gewusst, die will ich haben und ihr einen festen Job angeboten. Damals aber, vor rund 17 Jahren, will Annalena Baerbock noch immer Journalistin werden. Am liebsten Kriegsreporterin. Vor allem muss sie ihr Masterstudium in London noch beenden. Dann fängt sie bei Schröter an, in Potsdam, in Berlin, in Brüssel. Sie hat lange überlegt und dann sehr bewusst entschieden, ihr Weg soll nun in die Politik führen. Berlin Mitte, Ende der Nullerjahre. Sie wohnt Tor, Ecke Gormannstraße, damals hipper Kiez in Wurfweite zum Regierungsviertel. Die Freunde wohnen im selben Haus oder gleich um die Ecke. Alle um die 30, alle mit mindestens einem Bein im Politbetrieb. Tagsüber rackern sie als Referenten, spätabends überlegen sie, ob sie unten im Schmitz noch mit Flaschenbier um die Tischtennisplatte laufen oder gegenüber in die neue Odessa-Bar auf einen Drink gehen. Ihr heutiger Ehemann, Daniel Hohlefleisch, damals Mitarbeiter in der Grünen Zentrale, gehört dazu. Und Michael Scharfschwert, einst Joschka-Mann, inzwischen Marketingchef bei der Unternehmensberatung Kearney. Für diesen alles entscheidenden Sommer 2021 hat er sich beurlauben lassen, um als Tourmanager im grünen Bus durchs Land zu reisen. Wie alle, die zum Kernteam gehören, trägt er die Funkkabellage im Ohr. Abfahrt in 2 Minuten. Hildesheimer Marktplatz. Start der Deutschlandtour Anfang August. Fachwerk wie im Märchenbuch. In der Mitte die runde Bühne. Oben ein Baldachin mit dem "Bereit, weil ihr es seid" Schriftzug. Unten grüner Kunstrasen. Baerbock steht immer ein wenig breitbeinig darauf, wie Cristiano Ronaldo vorm Freistoß. Robert Habeck gibt an diesem Tag den Vorbereiter. Manche sehen in ihm eine Art Söder der Grünen, weil sie beide als Kandidaten der Herzen gelten. Aber nur einer von ihnen ist ganz offensichtlich fies, der andere will den Erfolg, sagt er zumindest. Und dass ihn ihre Fehler nerven, behält er meistens für sich. Vermutlich hat sich aber auch Habecks Perspektive auf Annalena Baerbock gewandelt. Dass sie kühl ihre Chancen nutzt, das weiß er seit Ende 2017, als sie ihn anrief und sagte, dass sie für den Parteivorsitz kandidieren wird. Nur Stunden, bevor er seine Kandidatur bekannt geben wollte. Dass sie aber nun so kalt an ihm vorbeigezogen ist, von einer SMS ist die Rede, das hat ihn gekränkt. Das Bild der harmoniegetränkten Partnerschaft hat Risse bekommen. Habecks Reden funktionieren wie Popsongs. In den Strophen streift er die Themen, dann folgt ein eingängiger Refrain. Wer wollen wir sein? Und am Ende jubeln die Leute. Baerbocks Rede erinnert an Geschnetzeltes. Hildesheimer allerlei. Bildung, Gesundheitssystem, Solardächer, Richtungswahl. Als sie spricht, sitzt Habeck schon wieder unten auf einem Papphocker, neben ihm Wahlkampfmanager Michael Kellner. Angespannt, vorgebeugt wie 2 Boxtrainer. Aber sie können keine Tipps rufen hoch in den Ring, in dem Baerbock ganz allein mit der deutschen Sprache kämpft. Silben verschluckt, Tauschen verwerbt, Sätze in Sackgassen lenkt. Von einer Ansammlung bloßer Wortkaskaden schrieb die FAZ einmal. Böse Worte, viele böse Worte, die Baerbock und ihr Team jeden Tag hören und lesen müssen. Was die alles über sich ergehen lassen müssen, sagt Benjamin Raschke, das verändert Menschen. Es hinterlässt Spuren. Raschke ist Fraktionschef der Brandenburger Grünen und ein Freund von Baerbock. Ihre Kinder sind etwa gleich alt. Die Familien wohnen nicht weit voneinander entfernt in Potsdam. Manchmal treffen sich die Väter auf dem Spielplatz. 2009 übernahmen Baerbock und Raschke als Doppelspitze den Brandenburger Landesverband. 700 Mitglieder hatten die Grünen damals, heute sind es über 2500. Sie saßen nicht mal im Landtag, heute regieren sie mit. Es war echte Aufbauarbeit, sagt Raschke. Während sich andernorts Parteiflügel bekriegten, wollten sie verhindern, dass überhaupt welche wachsen. Sie reisten von Kreisverband zu Ortsverein, um jeden Streit sofort zu schlichten. Wir waren wie 110 und 112, sagt Raschke, Polizei und Feuerwehr. Baerbock fühlt sich wohl in dieser Welt der Parteigremien. Sie wird Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa. Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen, wird in den Parteirat gewählt, vor 8 Jahren auch in den Bundestag. Als sie 2017 bei Habeck anruft, gehört Raschke zu den wenigen Menschen, die sie vorher eingeweiht hat. Er war hin und her gerissen. Er war sicher, dass sie die Richtige für die Partei ist. Als Freund sorgte er sich, ob es auch das Richtige für sie wäre. Sie ist besser im 1:1, im Townhall-Format, wenn Menschen einfach Fragen stellen. Manchmal tritt sie dann von der Bühne herab, wie beim Werksbesuch in Eisenhüttenstadt, um dem Mann vom Hochofen und seinen Sorgen näher zu sein. Sie geht im TV-Studio vor der Rollstuhlfahrerin in die Hocke. Und auf Augenhöhe. Sie flachst nach dem Auftritt mit Kindern, macht Selfies mit Mädchen und jungen Frauen, die überall und in erstaunlich großer Zahl am Absperrgitter warten. Auch in Pattinson, bei Hannover. Warum Pattinson? Weil's mir wichtig ist. Weil's meine alte Heimat ist, ruft Annalena Baerbock gleich zu Beginn ihrer kurzen Rede. Hier bin ich geboren, hier lebt meine Familie, hier habe ich gelernt, was wichtig ist im Leben. Zusammenhalt. Das ist der Kern ihrer Rede. Etwa 400 Menschen sind da, hatte das BKA Vorauskommando gemeldet, das jeden ihrer Auftritte absichert. Einige der Besucher auf der Schützenwiese kennt sie persönlich. Dorothee Christlieb, ihre frühere Trampolintrainerin, zum Beispiel, die sie herzlich begrüßt. Den drahtigen Herrn mit weißem Haar und Maske im Gesicht übergeht sie. Er steht unauffällig in der Menge, grüßt hier einen Nachbarn, dort einen Tennispartner. Es ist ihr Vater, Jörg Baerbock, einst Personalchef und Geschäftsführer bei Wabco, einem Autozulieferer in Hannover. Wie gern würde man ihn fragen, ob er seine Tochter manchmal retten will. Oder was er gesagt hätte, wenn sie sich bei ihm mit diesem, sagen wir, gepimpten Lebenslauf beworben hätte. Aber es ist zwecklos. Vater Baerbock spricht nicht mit Journalisten. Wie die Mutter, wie die Schwestern, wie die Freunde. Auch ihr Mann. Ich bin nicht existent, redet kein Wort mit der Presse. Auch er ist da an diesem Nachmittag, steht in T-Shirt und rostroter Hose halb rechts hinter den Kameras, ein Bein lässig auf dem Podest abgestellt. Applaudiert an den richtigen Stellen, nickt bestätigend an anderen, und als sie fertig ist mit ihrer Rede und ihre Blicke sich kurz treffen, reckt er den rechten Daumen. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ein paar Stunden zuvor hatte Annalena ihren grünen Bus noch am Rand von Arnum, einem Dorf gleich nebenan, halten lassen. Sie wollte kein Aufsehen erregen. In ihren flachen Sandalen lief sie vorbei am Friedhof, am Lottoladen und der Wehrkapelle hin zur Kahlenberger Backstube. Als Schülerin hat sie hier an den Wochenenden ihr erstes Geld verdient. Für die Levi's-Jeans, die ihr die Eltern nicht kaufen wollten, und fürs Interrail-Ticket. Manchmal kam sie morgens um 5 direkt aus der Disco zur Arbeit. Manchmal durfte sie den Laden ganz alleine schmeißen. Sie blickt sich ungläubig um. Nichts erinnert mehr an damals. Trotzdem strahlt sie. Und nach einem kurzen Plausch mit ihrer Nachfolgerin verlässt sie den Laden mit 2 großen Pappschachteln voll Kuchen fürs Team. Dann steht sie am Straßenrand und wartet, dass der Bus sie abholt, so wie damals, bevor sie Mutters alten Polo fahren durfte. Früher, erzählt sie dann, habe sie sich manchmal selbst gesagt, wenn diese ganze Politiksache nicht klappt, könnte sie immer noch als Bäckereiverkäuferin arbeiten. Der Gedanke beruhigt sie bis heute. Sie weiß, dass sie es besser hat als Armin Laschet. Wenn der die Wahl nicht gewinnt, wird er vom Hof gejagt. Aber es ist seit Jahren das erklärte Ziel des Duos Baerbock-Habeck, die SPD als führende Kraft der linken Mitte abzulösen und im Duell mit der Union vielleicht das Unmögliche zu schaffen. Ist Annalena Baerbock also in diesem Wahlkampf gescheitert? Es könnte jedenfalls ein paradoxer Wahlabend werden, wenn die Grünen das beste Ergebnis ihrer Geschichte einfahren und nach 16 Jahren wieder Teil einer Bundesregierung werden könnten, wenn es ganz verrückt läuft, sogar mit Rot-Grün. Mit welcher Perspektive schaut die Welt, schaut Annalena Baerbock selbst dann auf das Ergebnis? Ist es ein trauriger Wahlerfolg oder eine fröhliche Niederlage? Sie wollte Kanzlerin werden. Nicht im Geheimen. Armin Laschet, der Lückenbüßer. von Benedikt Becker und Axel von Bäumen. Er soll das Vakuum füllen, das Angela Merkel nach 16 Jahren hinterlässt. Doch hängen bleiben, vor allem seine Ungeschicklichkeiten. Kann der Kandidat der Union der Niederlage noch entgehen? Die zweistrahlige Global der Luftwaffe ist bereits auf der Startbahn des Düsseldorfer Flughafens angekommen. Armin Laschet wäre jetzt bereit abzuheben. In jene Sphäre, in der er sich von Amts wegen schon bald ganz selbstverständlich bewegen will. Aber da ist wieder dieser eine, der ihn noch am Boden hält. Die Maschine wird Laschet gleich nach Paris bringen, zu Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Man kennt sich, duzt sich, es gibt gelegentlichen SMS-Kontakt. In gut 2 Stunden werden sie im Élysée-Palast über den Libanon reden, über Afghanistan, Polen, die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Fenster der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame. Armin Laschet wird dann Kanzlerdinge tun. Der einzige Unterschied ist, dass er nicht vom Präsidenten auf den Stufen des Palastes abgeholt wird, sondern nur von dessen Protokollchef Philippe Franc. Noch fehlt es an Augenhöhe. Noch. Die Triebwerke werden hochgefahren für den Start. Da reicht Laschets Sprecher Christian Wirmer seinem Chef das Handy mit einem kurzen Video. Markus Söder ist zu sehen, der Mann, der ihn die ganze Zeit am Boden hält. Bei Bild Live wird Söder gefragt, der nächste Bundeskanzler heißt Armin Laschet? Söder zögert. Er zögert nur einen Moment, aber dieser Moment ist eindeutig zu lang. Dann ballt der CSU-Chef die Faust, eine Spur zu theatralisch, und sagt, klar. Man muss nicht eigens nonverbale Kommunikation studiert haben, um Söders Antwort zu dechiffrieren. Sie lautet, der? Niemals. Laschet gibt das ihm gereichte Handy zurück. Er setzt seine Brille ab und wischt sich mit der flachen Hand einmal übers Gesicht. Er sieht müde aus. Er wirkt verletzt. Es ist, als hätte der Popstar Sting in seinem Song »Rise and Fall« eigens für diesen Moment die Zeile getextet: »Sometimes in life you feel the fight is over.« Aufstieg und Fall. Wenn diese Geschichte erscheint, dann dauert Armin Laschets verzweifeltes Ringen noch 10 Tage. Der Stern hat ihn bei seinem Aufstiegskampf, der eigentlich ein Abstiegskampf ist, beobachtet. Und der Fairness halber muss gesagt werden, dass die Momente, in denen Laschet tapfer versuchte, unerschütterliche Zuversicht beim Fallen zu verströmen, deutlich überwogen. Sogar noch am selben Tag in Paris, als er auf der Dachterrasse der deutschen Botschaft nach seinen Aussichten gefragt wird. »Alles ist möglich im Leben«, antwortet er tapfer. Wer also ist dieser Mann, der alles für möglich hält, sogar dass er schon bald 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, allen Widrigkeiten zum Trotz? In einem FAZ-Fragebogen hat er noch im Juli auf die Fragen, wer oder was hätten Sie sein mögen? Und was möchten Sie sein, geantwortet, niemand anders. Und jemand, der die Welt besser macht. Da war er noch mit sich im Reinen, so sehr, dass er sich selbst für größte Aufgaben gerüstet sah. Die Welt besser machen. Dafür gibt es schließlich kaum geeignetere Plätze als das Kanzleramt. Er sagt, er traue sich das zu, Bundeskanzler. Er sagt es immer noch. Doch die Zweifel von außen, ob er tatsächlich Kanzlerformat habe, sind gravierend. So gravierend, dass sie das Bild des Kandidaten Laschet in der Öffentlichkeit bestimmen. Des Fragebogens kam die große Flut im Westen der Republik, und sie erwischte ausgerechnet sein Heimatland Nordrhein-Westfalen. Sie hat ihm, auch wenn das hier die falsche Metapher ist, den Wahlkampf verhagelt. Sie hat ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Seitdem ist nichts mehr, wie es mal war. Armin Laschet sieht das bis zu einem gewissen Grad sogar selbst so. Er konnte seitdem nur noch reagieren. Er tat es wie ferngesteuert von den Krisen dieser Welt. Er kam kaum hinterher in seiner Doppelrolle als Ministerpräsident und Kanzlerkandidat. Nicht mal fürs Rauchen seiner geliebten Zigarillos blieb Zeit, die er eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit pafft und die ihm in diesen Tagen von seinen Mitarbeitern hinterhergetragen werden. Früher, sagt Laschet, sei er ab und an sogar geschwommen. Keine Chance. Mittlerweile komme er kaum noch zum Telefonieren. Mit Wahlkampf, so wie er sich das ursprünglich vorstellte, hatte das nichts mehr zu tun. Dafür wurde die Flut genau das, Thema des Wahlkampfs. Seitdem speisen sich die Zweifel am CDU-Kandidaten nicht nur aus seinen fahrigen Auftritten als NRW-Ministerpräsident während der Corona-Pandemie. Sie bekamen auch Nahrung wegen seines Heiterkeitsanfalls im Hochwassergebiet. Der Lacher von Erftstadt lässt ihn nicht los. Einer, der ihn gut kennt, hält die Häme und die Kritik, mit der Laschet seit diesem Tag überzogen wird, für völlig unangebracht. »Ich leide ein ganzes Stück mit«, sagt Laschets Heimatpfarrer Heribert August, der in diesen Tagen von denen kontaktiert wird, die wissen wollen, wie es tief drinnen in Laschet aussieht. Heribert August sagt, »Ich bewundere ihn, wie er immer noch durchhält und wie er immer noch ruhig sein kann. Aber es tut mir schrecklich leid, wie ungerecht er behandelt und eingeschätzt wird.« Politikerkarrieren haben auch mit Fortünen zu tun. Laschet konnte sich bislang nicht beschweren, nun aber hatte er das Pech, dass er sich außerhalb von NRW einem größeren Publikum, vor allem durch seine Ungeschicklichkeiten, bekannt gemacht hat. Sogar die Frage, ob er das richtige Schuhwerk getragen habe, wurde zum Thema. Der Schriftsteller Francis Scott Fitzgerald beschreibt in seinem Roman »The Great Gatsby« seine Hauptfigur so. Wenn Persönlichkeit eine ununterbrochene Folge von gelungenen Gesten ist, dann hatte er etwas Großartiges. Wäre das die Messlatte für einen Politiker, dann ist Armin Laschet in den für ihn so entscheidenden Wochen recht oft darunter durchgelaufen. Eine ununterbrochene Folge von gelungenen Gesten will ihm nicht gelingen. Einer, der mit ihm in NRW regiert hat, sagt, Laschet würde vieles erst auf den letzten Drücker anpacken. Jetzt hat er wieder mal sehr spät im Endspurt des Wahlkampfs auf Attacke umgeschaltet. In Nürnberg, auf dem CSU-Parteitag am vergangenen Samstag, griff er die SPD an. Sogar CSU-Chef Markus Söder applaudierte. Wirkt das noch glaubwürdig oder aufgesetzt? In der Union will die Skepsis nicht weichen. Manche bemängeln, dass er den Raum nicht ausfüllt, dass er ein Schleicher sei. Eine vergiftete Stilkritik. Denn sie zielt auf Laschets Wesenskern. Sie hinterfragt jene ausgleichende Art, Politik zu machen, die der CDU-Kandidat selbst für seine größte Stärke hält. So hat er in Nordrhein-Westfalen regiert. So würde er gern Deutschland in diesen unübersichtlichen Zeiten regieren, in denen das Pochen auf Einzelinteressen das Wir-Gefühl abgelöst hat. Eine gewisse Disziplinlosigkeit ist Teil seines Wesens, hat sein Biograf Moritz Küpper festgestellt. Er will authentisch sein und weigert sich einzusehen, dass Authentizität in der Politik kein Wert an sich ist. In Erfurt ist am Freitag vor vergangener Woche einer dieser Momente von Authentizität zu beobachten. Laschet pur. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Dieses Mal nicht fahrig, souverän. Stünden die Zeichen nicht gegen ihn, könnte das, was sich da im milden Abendlicht eines Spätsommertags auf dem Anger, Erfurts Fußgängerzone, abspielt, so etwas wie ein Wendepunkt sein. Der Beweis dafür, dass sein Weg doch der richtige sein kann. Be yourself, no matter what they say. Laschet hat auch an diesem Tag wieder ein Pensum hinter sich, das dem eines Kanzlers ebenbürtig ist. Er kann nicht viel geschlafen haben in der Nacht zuvor. Um 2.20 Uhr am frühen Morgen hat er noch die letzte E-Mail an seine Mitarbeiter gesendet. Morgens um 9 Uhr ist im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin die mit heißer Nadel gestrickte Präsentation seines Wahlkampfteams Zum Staatsakt für den verstorbenen Kurt Biedenkopf hetzt er über die A13 in der Limousine nach Dresden. Die Nachmittagstermine in Apolda, Eisenach und Erfurt sind mit dem Auto nicht zu schaffen. Er muss den Hubschrauber nehmen. Als er nur leicht verspätet, kurz nach 18 Uhr auf dem Anger ankommt, wird gejohlt und gepfiffen. Laschet redet über den Strukturwandel in NRW, seine Rolle beim für 2038 ausgehandelten Kohleausstieg. Wenn man das ins Gesetz schreibt, dann muss man sich auch an eine solche Zusage halten. Im Prinzip spricht er über das, was ihm in der Politik am wichtigsten ist, Verlässlichkeit. Es dauert nur wenige Minuten, dann droht die Veranstaltung zu kippen. Ein Mann springt auf die Bühne und rückt bis auf wenige Zentimeter an Laschet heran. Er heiße Thomas Brauner, sei Vater dreier Kinder und mache sich gerade große Sorgen. Im Nachbarort würden Kinder demnächst einer Ordnungswidrigkeit zugeführt, wenn sie sich nicht testen lassen, wenn sie keine Maske tragen und möglicherweise nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Brauner will wissen, wo er sein Kreuzchen machen kann, im Sinne der selbstbestimmten Zukunft seiner Kinder. Laschet sieht in einem kühnen Anfall von rheinischer Toleranz davon ab, den Impfgegner von der Bühne drängen zu lassen. Nun braucht es gute Worte, damit die Situation nicht aus dem Ruder läuft. Und Laschet schafft es. Er sagt, ich finde das wichtig, dass wir als Politiker auch zuhören. Diese Legende, man darf in Deutschland nicht alles sagen, sollte man nicht zulassen. Für ein paar Minuten geben sogar die Störer aus dem Publikum Ruhe. In den Tagen darauf wird Laschet mehrmals auf die Szene zurückkommen, sogar im Bundestag, auch im Flieger nach Paris. Wenn man ihn nur ließe, es wäre seine liebste Rolle. Versöhnen statt spalten. Leben und leben lassen. Kann es sein, dass die Sphäre, in die er sich so gern begeben würde, dies nicht mehr zulässt? Im Prinzip ist der Ausgleich ja auch das Leitmotiv seines eigenen Lebenswegs, der von den Gewissheiten des 20. Jahrhunderts geprägt ist und von seiner Verwurzelung im tiefen Westen der Republik, seinem Katholizismus und seiner Liebe für den Karneval. Seine bruchlose Biografie wirkt wie die eines Mannes, dem die Politik keinen großen Spielraum für Experimente im sonstigen Leben gelassen hat. Laschet mag den Tatort, die Bundesliga, den Bodensee. Er schätzt, wie in der Politik, bei Mann wie Frau am meisten die Verlässlichkeit. Und an Italien, dass man dort in jedem Dorf für wenig Geld gut essen kann. Trotz Jahrgangs 61 war er nie ein Rock'n'Roller. Und in Sachen Literatur, Musik und Malerei wartet er so mittig durch den deutschen Bildungskanon, dass man seine Lieblingsschriftsteller, derzeit Navid Kermani und Lyriker, Heine, Hesse, nicht extra googeln muss. Ecken, Fehlanzeige, Kanten, auch nicht. Seine Frau Susanne hat er in den frühen 70er Jahren im Kirchenchor kennengelernt. Die Ehe hält seit 36 Jahren. Die Laschets haben drei Kinder. Im WDR hat sie mal sehr bodenständig erzählt, wie es um den gegenseitigen Annäherungsprozess bestellt war. Ich kann nur sagen, wir haben beide immer nach rechts und links geguckt. So ist es nicht. Aber wir haben nichts Besseres gefunden. In ihrer Laschet-Biografie »Der Macht, Menschliche« ordnen das die Autoren Tobias Blasius und Moritz Küpper als authentisch ein. War er je cool? Kommt auf die Definition an. Einen Parker habe ich auch getragen, sagt Laschet. Das muss im Pleistozän gewesen sein. Man muss immer ein bisschen aufpassen bei dem Versuch, biografische Details zum Maßstab dafür zu machen, ob jemand das Zeug dazu hat, Bundeskanzler zu werden. Und doch kommt einem irgendwie der Verdacht, dass die biografische Selbstzufriedenheit eines 60-Jährigen womöglich nicht ausreicht, um den Reformbedarf einer modernen Gesellschaft der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts klar zu erkennen. Es hat fast etwas Tragisches. Der Mann, der behauptet, diese Republik modernisieren zu wollen, wirkt selbst unmodern. Als er früh im Wahlkampf in der Fußgängerzone von Osnabrück gefragt wird, welche drei Dinge er sofort anpacken will, muss er nach dem zweiten Punkt passen. Mal sehen, es ist ja noch Zeit. Bundestagswahlen waren immer auch Persönlichkeitswahlen. Spürt das Volk, dass da offenbar etwas nicht zusammenpassen will bei Anspruch und Wirklichkeit? Laschet kommt nicht gut an. Seine Werte sind beständig schlecht. In der Kanzlerfrage liegt er meilenweit hinter dem SPD-Mann Olaf Scholz zurück. Von der Beliebtheit der Kanzlerin trennen ihn Welten. Es hat den Anschein, als könne er das Vakuum, das Angela Merkel nach 16 Jahren Regierungszeit hinterlässt, nicht ausfüllen. Obendrein wirkte es so, als müsse die Kanzlerin erst davon überzeugt werden, wenigstens ein bisschen Wahlkampf für ihn zu machen. Bei der Vorstellung einer Merkel-Biografie vor ein paar Tagen in Berlin wird Laschet sogar allen Ernstes gefragt, ob er glaube, dass Merkel am 26. September CDU wähle. So weit ist es schon gekommen. Wie ein schweres Kissen liegt die Kanzlerin auf dem CDU-Aspiranten. Es besteht akute Erstickungsgefahr. Zufallsstichprobe im thüringischen Apolda, kurz vor einem Auftritt Laschets. Ergebnis? Die meisten vermissen Merkel schon jetzt. Meine Angie, die lieb ich, bellt einem die Rentnerin Renate Schlegel stellvertretend für viele ins Gesicht, während sie in der Mittagssonne auf dem Marktplatz auf den Mann aus NRW wartet. Laschet fehle der Pep. In Erfurt schafft es der 20-Jährige Elias Raub, IT-Diplomant aus Bad Heiligenstadt, sich am Ende der Veranstaltung durch die Menge zu Laschet vorzudrängeln. Er hat ein selbstgezeichnetes Merkel-Porträt dabei, in Klarsichtfolie. Der junge Mann glüht vor Eifer. 42 Stunden hat er an dem Bild gesessen, aus Dankbarkeit für das, was die Bundeskanzlerin getan hat. Sie ist wirklich gut getroffen. Laschet soll das Bild Merkel überreichen, wenn er sie das nächste Mal trifft. »Sie schaffen das«, ruft Raub Laschet hinterher und meint damit eindeutig dessen Sieg bei der Bundestagswahl und nicht etwa den Botendienst. Man kann an solchen Begegnungen ablesen, Merkels Fußstapfen sind groß. Mancher der Merkel-Getreuen wird dennoch sein Kreuz bei der Union machen, aller Trauer über den Verlust zum Trotz. Laschet darf also weiter hoffen, zumindest ein bisschen. Ansonsten könnte man, in Abwandlung eines alten Sponti-Spruchs, mittlerweile ja tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass da einer keine Chance hatte und die auch nutzt. Er will ja immer noch Kanzler werden. Hatte er wirklich niemals Selbstzweifel angesichts der Größe der Aufgabe? Armin Laschet sagt, Zweifel hatte ich nie, sonst würde ich nicht mit so großer Kraft dieses Amt anstreben. Es kann sein, dass dieser Mangel an Selbstzweifel Armin Laschets größten Aufstieg bewirkt oder seinen tiefsten Fall. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 11008300010. BIC WELADE 8LXXX.